Liebe Gemeinde, ich möchte heute mit dem Wochenspruch für diese Woche beginnen. Und der steht in Lukas 21, Vers 28, den zweiten Teil dieses Verses. Und da heißt es, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich finde es ein schöner Zuspruch. Kopf hoch, so könnte man sagen. Da kommt etwas auf dich zu. Und was da kommt, ist erlösend. Du musst nicht mehr betrübt nach unten schauen, gesenkten Blicks, sondern sieh auf. Also seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Da stimmst du sicher zu. Ja, das ist adventlich. Zweiter Advent, der Gekommene kommt. Der, der damals als Kind in der Krippe in diese Welt gekommen ist, ist auch der, der kommen wird. Und zwar als richtender Erlöser. Also noch einmal, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Aber wenn du dann genauer hinschaust und deine geistlichen Überzeugungen mit hineindenkst, könntest du auch stutzen. Moment mal, könntest du sagen, warum denn eigentlich? Ich bin doch gerettet. Warum sollte sich meine Erlösung denn erst nahen? Ich bin erlöst. I've been redeemed by the blood of the Lamb. So ein Lied, was ich als Jugendlicher mal gesungen habe. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Also durch Jesu Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Noch einmal also. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag aus Jesaja 35, ab Vers 3, auch aus der Basisbibel. Mach die müden Hände wieder stark und die weichen Knie wieder fest. Sag denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche bewässern die Steppe. Der glühende Sand wird zu einem Teich, in der Dürre sprudeln frische Wasserquellen. Wo einst die Schakale hausten, wachsen Gras, Schilf und Papyrus. Eine Straße wird dort verlaufen. Die wird man den Heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird sie betreten. Sie gehört denen, die auf dem rechten Weg sind. Selbst Unwissende gehen nicht in die Irre. Auf dieser Straße gibt es keinen Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die erlösten Menschen sind dort unterwegs. Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd zum Berg Zion zurück. Grenzenlose Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jubel und Freude stellen sich ein. Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich will hier keiner und keinem die Erlösung, die in Christus geschehen ist, in Abrede stellen. Das wäre schrecklich und würde mir ja selbst gelten. Aber wenn man die Bibel ernst nehmen will, muss man das auch tun. Und wenn man das tut, dann können sich einer und einem schon mal die Augen auftun. Die Welt, in der wir leben, ist nämlich schon so, dass wir auch als Christinnen und Christen ganz schön herausgefordert sind. Um im Bild zu bleiben, ja, unsere Hände können manchmal schon müde werden. Und weiche Knie bekommen wir manchmal auch. Auch der Mut, den wir ja eigentlich haben, kann uns schon mal verloren gehen. Unser Text nennt es alles beim Namen, was wir vielleicht doch eher wegschieben wollen und nicht wahrhaben wollen. Er verbindet auch die persönlich empfundene Kraftlosigkeit und Unsicherheit mit der ihn umgebenden Welt. Nicht nur, dass er Menschen mit körperlicher Einschränkung wahrnimmt, Blinde, Taube, Gelähmte, Stumme. Er nimmt auch die Natur wahr. Da ist Dürre und glühender Sand und Raum für Schakale und andere Raubtiere. Das ist die Wirklichkeit des Nahen Ostens. Die spiegelt sich hier wieder. Aber natürlich kennen wir das auch bei uns. Selbst bei uns im Reiderland laufen Wölfe umher und reißen Schafe. Dürre haben wir hier im Nordwesten weniger, kennen sie aber aus unserer gegenwärtigen Welt nur zu gut. Und wieder einmal spielt uns der Klimawandel hier übel mit. Körperliche Einschränkungen kennst du vielleicht aus deinem eigenen Leben. Vielleicht aber auch aus dem Leben von nahestehenden Menschen, die dir lieb und wert sind. Und außerdem kann uns diese Beobachtung von Mensch und Natur auch zum Symbol werden. Im Blick auf die zahlreichen Krisen und Kriege dieser Welt können wir schon müde werden. Ja, auch die helfenden Hände, die zum Beginn des Ukraine-Krieges tatkräftig waren, sind an manchen Stellen im wahrsten Sinne des Wortes müde geworden. Und auch sonst können uns die dauernden Hiobsbotschaften ermüden. Manch eine und einer mag Nachrichten schon gar nicht mehr anschalten. Und wenn man dann noch die Aussicht auf einen unberechenbaren Machthaber an einer Schlüsselposition der Weltgeschichte hat, der im kommenden Februar die Geschäfte übernehmen wird, und auf der anderen Seite einen Kriegstreiber auf dem Vormarsch sieht, dann kann einem schon mal das Knie weich werden. Wie soll man eigentlich noch Mut haben, wenn es hier und da nicht wirklich gut weitergehen will? Und klar, das betrifft eben nicht nur die große, weite Welt. Du kannst auch die Zukunft des Christentums im alten christlichen Abendland in den Blick nehmen und den Mut dabei verlieren. Oder auch die Entwicklung unserer eigenen kleinen Gemeinde hier mit den Herausforderungen, die sie hat. Oder die persönlichen Herausforderungen, in denen du persönlich eben stehst. All die Entwicklungen, die irgendwie in Stocken geraten sind oder sich auch ins Gegenteil dessen verkehrt haben, was einmal gut gestartet war, was verheißungsvoll gewesen war. Genau, müde Hände, wankende Knie, verlorener Mut. Der Jesaja guckt hin. Und auch die beschriebene Dürre und die frei herumlaufenden Raubtiere, etwas abstoßende Schakale oder auch der mächtige Löwe und noch andere Raubtiere, sie können zum Symbol werden. Manchmal ist das Leben eben saft- und kraftlos, dürr eben, mit scheinbar ganz wenig Leben. Manchmal ist es eben auch bedroht und gefährdet und scheint angegriffen und schutzbedürftig zu sein. Nein, wir leben nicht befreit auf dem Berg Zion. Das war der Ort der Gegenwart Gottes, so hat man ihn damals verstanden, den Berg Zion. Nein, da sind wir nicht und im himmlischen Jerusalem sind wir auch nicht angekommen. Das hier ist die Welt, die große, weite Welt, unsere kleine Gemeindewelt und auch deine eigene Lebenswelt. Mach die Augen auf. Aber guckt nicht nur nach unten. Wie war das noch? Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich werde heute Morgen nicht müde, das zu zitieren. Kopf hoch also, um es mal mit anderen Worten zu sagen. Seht, das ist euer Gott. Was ist unser Gott? Der, der Vergeltung übt und Recht schafft. Der, der selbst kommt, um zu befreien. Das ist euer Gott. Das ist unser Gott. Darum seid stark und habt keine Angst. Wirklich nicht? Das ist ja mal so eine Sache mit der Vergeltung und mit dem Recht. Nun, das könnte auch unangenehm werden, um nicht zu sagen, es könnte einem Angst machen, wenn er Recht spricht und Vergeltung übt, oder? Und wenn man noch genauer aus dem ursprünglichen ja hebräischen Text übersetzt, dann müsste man statt Vergeltung eigentlich sogar Rache sagen. Gott vergilt also und errächt sich. Okay. Worte übersetzen ist aber das eine. Das andere ist zu gucken, was mit den Worten gemeint ist. Im Fall der Rache ist es so. Dieses Wort stammt eigentlich aus der Rechtsprechung und will sagen, dass ein begangenes Unrecht ausgeglichen und dadurch auch wieder aufgehoben werden soll. Da tritt also jemand für andere ein und gleicht das Unrecht wieder aus. Damit wird der ungerechte Zustand überwunden und Recht wiederhergestellt. Wenn das jemand anders für jemanden tut, dann ist dieser jemand davon befreit, das selbst in die Wege zu leiten. Deutlicher gesagt, wenn Gott für seine Menschen das Recht wiederherstellt, dann bewahrt er diese Menschen davor, selber Vergeltung üben zu müssen. Das ist befreiend. Dass die Dinge wieder ins rechte Verhältnis zueinander gerückt werden, das muss nicht meine Sache sein. Und es muss auch nicht deine Sache sein. Das dürfen wir getrost Gott überlassen. Er wird es richtig machen. Und das wird dann in unserem Text beschrieben. Da geht es ja nicht eigentlich um Blinde und Taube, Gelähmte und Stumme. Da geht es nicht um Wüste und glühenden Sand und Dürre. Es geht vielmehr darum, dass sich da was dreht. Dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch. Der Stumme jubelt aus vollem Hals. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche bewässern die Steppe. Der glühende Sand wird zu einem Teich. In der Dürre sprudeln frische Wasserquellen, wo einst die Schakale hausten, wachsen Gras, Schilf und Papyrus. Seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Macht die Augen auf. Es ist nicht nur Mangel und Krise und Elend, da dreht sich was. Vielleicht oder auch ganz sicher ist die Sache noch nicht so ganz gedreht. Wir leben in dieser Welt, natürlich, aber da tut sich was. Er selbst, also Gott, kommt, um euch zu befreien. Wir sind nicht allein. Gott kommt, er kommt uns entgegen und er öffnet uns eine wirklich erlöste Zukunft. Hört nochmal, alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd zum Berg Zion zurück. Grenzenlose Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jubel und Freude stellen sich ein, Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden. Das ist die Perspektive. Mit dem Berg Zion ist der Ort gemeint, wo Gott wohnt. Und was könnte es denn Schöneres geben, als voller Freude bei ihm zu Hause zu sein? Das ist die Perspektive, sagte ich. Die Aussicht also. Die Aussicht derer, die aufsehen und ihre Häupter erheben, weil sich ihre Erlösung naht. Dahin sind wir unterwegs. Ja, unterwegs. Noch nicht angekommen. Aber auf dem Weg. Und genau das ist es, was Jesaja jetzt sieht. Ein Weg. Es ist ein Weg, der das Land der Sorgen mit dem Land des Jubels verbindet. Und die auf diesem Weg unterwegs sind, sind eben das. Unterwegs. Auf dem Weg. Also nicht mehr da, wo sie herkamen, aber auch noch nicht da, wo sie eigentlich hinwollen. Im Land der Sorgen. Das Land der Sorgen haben sie hinter sich gelassen. Und in diesem Land hat sich ein Weg aufgetan und dieser Weg führt sie zum Heil. Es ist eine Straße, die der heilige Weg genannt wird. Kein Unreiner wird ihn betreten. Sie gehört denen, die auf dem rechten Weg sind. Selbst Unwissende gehen nicht in die Irre. Auf dieser Straße gibt es keinen Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die erlösten Menschen sind dort unterwegs. Es sind also die Erlösten, die ihrer Erlösung entgegengehen. Hin zu dem, der kommt, um sie zu befreien. Das ist der Zusammenhang. Sie sind unterwegs aus dem Land der Sorge zum Ort des Jubels. Zielgerichtet, mit Perspektive. Sie verlaufen sich nicht, denn sie sind auf dem rechten Weg. Und wer auf diesem Weg ist, ist nicht unrein. Schon auf dem Weg sind sie alle erlöst, weil sie an den Ort grenzenloser Freude gelangen werden. Und jetzt schaut doch mal, was unser Herr Jesus im Blick auf sein eigenes Wirken einmal gesagt hat. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein. Taube hören. Tote werden zum Leben erweckt. Und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, sagt unser Herr, wer mich nicht ablehnt. Jesus greift damit dieses alte Motiv der Prophetie wieder auf und sagt, schaut her, was in meiner Gegenwart passiert. Schaut es an, das, wovon Jesaja gesprochen hat, das Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen, das passiert bei mir und wird sogar noch übertroffen. Damit schafft Jesus nicht alle körperlichen Einschränkungen ab. Jesus hat nicht alle kranken Menschen geheilt und die Krankheit für immer aus der Welt vertrieben. Aber er hat Zeichen gesetzt. Zeichen dafür, dass der Weg in Richtung Heil in ihm eröffnet ist. Und noch mehr, dass er selbst dieser Weg ist. Hört, was er noch sagt. Er sagt von sich, und wir kennen das fast alle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen zum Vater als mich. Das sagt unser Herr Jesus. Sein Weg öffnet sich, der Weg öffnet sich, so wahr Jesus dieser Weg selber ist. Wie klingt das jetzt mit der Straße, die der Heilige Weg genannt wird? Kein Unreiner wird sie betreten. Sie gehört denen, die auf dem rechten Weg sind. Selbst Unwissende gehen nicht in die Irre. Auf dieser Straße gibt es keinen Löwen, kein Raubtier. Es ist auf ihr nicht zu finden. Nur die erlösten Menschen sind dort unterwegs. Und das? Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd zum Berg Zion zurück. Und der Zion ist die Wohnstadt Gottes. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich, sagt Jesus. Er selbst ist der rechte Weg und auf ihm ist schon jetzt das Leben zu finden. Das Leben, das ewig bleibt, es ist der heilige Weg. Nicht umsonst wurden die ersten Christinnen und Christen die, die des Weges sind, genannt. Wegmenschen also, das war die erste Bezeichnung für die Christen, die, die des Weges sind. Willst du so ein Mensch sein? Ein Wegmensch, unterwegs aus dem Land der Sorge an den Ort des Jubels und hin zur Wohnstadt Gottes. Willst du auf dem Weg des Heils gehen, als Erlöste oder als Erlöster oder auf ihm weitergehen? Auf diesem Weg würde dann deine Adventszeit zu einer Befreiungszeit, nicht zu einer, sondern zu deiner Befreiungszeit. Er steht hier offen. Amen.